So setzen Sie sich möglichst so hin, dass Sie alle herschauen können. Heute kommen wir zu dem Abschnitt die drei wesentlichen Voraussetzungen zur Übung des Zen. Die meisten von Ihnen haben das schon viele Male gehört, aber wie Kohenrushi immer wieder sagt, was richtig ist, kann man auch öfter hören. Und ich möchte nochmal hinzufügen, es sind unsere Ohren, die es immer wieder neu machen. Weil wir, wenn wir uns wandeln und entwickeln, immer wieder neue Ohren haben. So, ich lese Ihnen vor. Was ich jetzt sagen möchte, betrifft vor allem Daijo Zen, also das große Fahrzeug Zen, das ganz besonders auf Satori hingerichtet ist. Es schließt jedoch auch Saijojo Zen ein, wenn auch in geringerem Maße. Die erste dieser drei wesentlichen Voraussetzungen für die Zen-Übung ist ein starker Glaube, Dai Shinkon. Das ist mehr als ein bloßes Fürwahrhalten. Das Schriftzeichen für Kon bedeutet Wurzel und das für Shin Glaube und Dai ist gleich groß. So bedeutet das Wort also einen fest und tief verwurzelten Glauben, so unerschütterlich wie ein riesiger Baum oder ein gewaltiger Felsblock. Es handelt sich zudem um einen Glauben, der von keinerlei Aberglauben oder Hängen an Übernatürlichem vergiftet ist. Man hat den Buddhismus sowohl als rationale Religion wie auch als Religion der Weisheit dargestellt. Jedenfalls aber ist er eine Religion und was ihn dazu macht, das ist das Element des Glaubens, ohne welches er nur eine Philosophie wäre. Mit der Erleuchtung des Buddha, wie er sie nach erschöpfenden Anstrengungen erlangte, nimmt der Buddhismus seinen Anfang. Unser tiefer Glaube gehört deshalb Buddhas Erleuchtungserlebnis, als dessen Kern er verkündete, dass die menschliche Natur und alles Dasein von Anbeginn ganz, makellos, allmächtig sei, mit einem Wort vollkommen. Ohne den beharrlichen Glauben an diesen Kern von Buddhas Lehre ist es unmöglich, mit der Übung weit zu kommen. Immer wenn wir das lesen oder hören, mag dem einen oder anderen ein Zweifel kommen, denn schließlich sind die allermeisten hier von uns Christen und nicht Buddhisten, und wenn sie hören, ohne diesen beharrlichen Glauben, ist es unmöglich, mit der Übung weit zu kommen, dann werden sie gleich geneigt sein, die Flinte ins Korn zu werfen und sagen, naja, dann hat das Ganze ja für mich keinen Zweck. Nichts wäre irriger als das natürlich. Ja. Wie ist es denn? Können Nicht-Buddhisten diesen Weg gehen? Das wissen sie ja, sie gehen ihn ja alle. Auch innerhalb der buddhistischen Tradition war das gegeben. Es gibt ein Koan, das heißt, ein Außenseiter fragt den Buddha. Und dieser Außenseiter, ich zitiere das jetzt frei, aus der Erinnerung kommt also zu Buddha Shakyamuni und sagt, ich frage nicht nach Worten, ich frage nicht nach Nichtworten. Und der Buddha saß einfach da. Und dieser Außenseiter, also Andersgläubige, kam auf der Stelle zu einem tiefen Erleuchtungserlebnis und warf sich nieder, dankte und pries ihn und ging weg. Und Ananda, der schon lange, nun ja, ein Attendant, ein Begleiter des Buddha war und ganz offenbar zu dieser Zeit noch nicht zu solch einem tiefen Erlebnis gekommen war, fragt er, was hat denn dieser Außenseiter nun gesehen? Also ich will darauf jetzt nicht näher eingehen, jedenfalls war bei der Außenseite zweifellos ein Hindu. Also, Sie sehen, es ist nicht so, dass etwa Hindu oder Christen oder Mohammedaner oder Taoisten oder wer auch immer mit der Übung nicht weit kommen könnten, weil sie keine Buddhisten sind. Es kommt manchmal einer zu mir und sagt, ja, wie ist denn das, wenn ich nun wirklich also Zen üben will, sollte ich nicht besser Buddhist werden? Das ist ein vollkommener Unsinn. Und ich erinnere Sie auch daran, dass zwei der ganz großen Heiligen und Weisen unseres Jahrhunderts, wie Sri Ramana Maharshi und der alte Sri Sai Baba von Shirdi, immer und immer wieder den Menschen gesagt haben, sie sollten nicht etwa ihre Konfession wechseln. Das sei durchaus nicht erforderlich. Ja, ich werde hier noch ein wenig ausholen. Es ist kein Zweifel, dass der Buddhismus eine Religion ist, wie uns ja gerade hier gesagt worden ist. Aber wie ist es nun eigentlich mit Zen? Zen selbst ist keine Religion, sondern es ist die Grunderfahrung jener Mitte, aus der alle Religionen kommen und in die sie zurückkehren. In dieser Wurzel gibt es keine Namen und Begriffe. In dieser Wurzel können wir weder Buddha noch Christus sagen. Und es geht eben um die unmittelbare Erfahrung dieses Namenlosen. Späterhin formuliert ein jeder dann in der Terminologie seiner eigenen Kultur. Und wie ich Ihnen schon öfter gesagt habe, Dogen Zenji wird nicht von Christus sprechen und Meister Eckhart nicht von Buddha. Ja. Aber diese Erfahrung dieses Namenlosen ist hier wie dort die gleiche. Und damit bekommen wir zum ersten Mal einen Schimmer der wahren Wirklichkeit. Bis dahin waren es alles Vorstellungen unseres Jedermannsbewusstseins. Und wie alle unsere Vorstellungen sind es natürlich Zerrbilder. Einerlei, ob wir nun Buddha sagen oder Christus oder Krishna oder sonst irgendeinen der erhabenen Namen nennen, ist, was wir uns darunter vorstellen, das ist eben das, was unser Bewusstsein via projiziert und daher auch noch fassen kann. Und nichts jenseits dessen. Darin liegt die große Gefahr. Man ist oft mit der Wahrheit so umgegangen, ganz besonders hier in unseren Mittelmeerkulturen, als sei das ein kompaktes Stück, ein Objekt. Aber so ist es eben nicht. Und das beginnt heute auch mehr und mehr die Naturwissenschaft zu entdecken. Da draußen ist nicht irgendetwas, was getrennt von uns wäre und nicht von uns beeinflusst würde. Das ist natürlich ein weites Feld und ich kann hier nicht im Einzelnen darauf eingehen. Aber das Wort übernatürlich, das ich hier in diesem Text las, ist noch einer Bemerkung wert. Es wird wohl immer deutlicher, dass die Natur selbst vollkommen übernatürlich ist. Und umgekehrt. Das, was uns die Weisen in Ost und West immer wieder sagen, beginnt ganz langsam und in ihrer Weise auch die Wissenschaft zu entdecken. Leider führen diese Entdeckungen die Entdecker nicht zur Erleuchtung und Befreiung. Aber das Konvergieren dieser Dinge ist einer der wesentlichsten Züge unserer Zeit, soviel ich sehen kann. Das, was uns die Mystiker gesagt haben, das lesen Sie heute in irgendeinem Buch der modernen Physik. Natürlich ist es nicht das Gleiche, ob ein Mensch eine Sache denkt oder ob ein Mensch eine Sache unmittelbar erfahren hat. Nur das Letztere trägt, nur das Letztere bringt uns durch Krisen hindurch. Ja. Ja. Wenn ein Mensch die Bibel liest, nun ja natürlich auf irgendeiner Ebene, versteht er natürlich die Wörter, die da stehen. Aber begreift er wirklich, was da steht? Lesen wir nicht immer uns selbst? Wer hat nicht nach 10 Jahren ein und dasselbe Buch, irgendeins, wiedergelesen und entdeckt, dass es für ihn ein ganz anderes Buch ist? Und so wird uns auch nach tiefer Sinnerfahrung die Bibel vollkommen neu. Es ist also ein weit, ja, richtigeres oder tieferes Lesen der Bibel, wenn wir hier mit dem Gesicht zur Wand gekehrt sitzen. Und schlagen wir das Buch auf, dann wird es uns neu, nach tiefer Erfahrung. Ja. Schauen Sie, kaum ein Mensch wird meinen, dass er mit bloßem Auge die feinsten Strukturen bis runter zu den Elementarteilchen in irgendeinem Gewebe erkennen kann oder einen Milliarden von Lichtjahren entfernten Stern sehen kann. Aber ein jeder meint, er wisse, was Christus sei. Er wisse, was Buddha sei. Im gleichen jedermanns Bewusstsein. Dabei ist das Entdecken des Elementarteilchens mit dem Auge oder dieses weit entfernte Objekt da irgendwo im Universum ja immer noch eine Frage des jedermanns Bewusstseins, nur eines ungeheuer ausgeweiteten. Während es sich hier zum Begreifen dieser Kerngehalte der großen Religion eben um ein umgewandeltes Bewusstsein handelt, das völlig anderer Art ist. Und dennoch nicht von unserem normalen Bewusstsein getrennt. Es ist anders und gleich in einem. So. Wir wissen also gemeinhin gar nicht, wovon wir reden, wenn wir Buddha sagen oder wenn wir Christus sagen oder wenn wir Krishna sagen oder irgendetwas anderes. Ja. Erst wenn wir ein wenig, einen kleinen Blick erhascht haben von dieser, ja, der Mangelung eines besseren Ausdrucks Mitte, von dem, jenseits aller Namen, dämmert uns ein ganz klein wenig, was das denn ist. Ja. Und damit hat dann unser Glaube ein Fundament bekommen, ein tiefes. Nun heißt es hier, als Voraussetzung für die Übung des Zen, ein Daishinkon, ein großer Glaube, tief verwurzelt. Ja, das ist uns ja zu Anfang gar nicht möglich. Wiederum erhebt sich die Frage, ja, wie soll das dann gehen? Diese Voraussetzung zur Übung des Zen ist nicht so aufzufassen, dass man nun von vornherein einen tiefen, tiefen Glauben haben muss, sonst klemmt man gar nicht erst aufs Kissen. Nein, 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 nein. Aber, um zu einem Durchbruch zu kommen, das heißt, in dieser Zeit ersitzen wir uns gleichsam diesen Glauben. Das merken ja die Einzelnen auch. Von wie vielen habe ich gehört, dass ich Glaube und Vertrauen in ihnen einfach durch das Sitzen vertiefen. So, darum geht es. Ja. Also, Sie können sich natürlich nicht aufs Kissen setzen und sagen, so nun will ich hier tiefen Glauben entwickeln. Das ist ja klar, dass das so nicht geht. Sondern es ergibt sich wie alles Wichtige überhaupt von selbst, in Anführungszeichen. Unsere Aufgabe ist, auf dem Kissen zu sitzen und still zu sein, das war alles, unsere Übung zu machen. Und damit wächst diese Voraussetzung. Wir werden hier gleich weiterlesen. Also die erste Voraussetzung ist dieser tief verwurzelte große Glaube. Die zweite unentbehrliche Voraussetzung ist das Gefühl eines starken Zweifels, Daigidan. Es geht hier nicht um einen landläufigen Zweifel, wohlgemerkt, sondern um eine ganze Zweifelmasse, wie sie sich unvermeidlich aus starkem Glauben ergibt. Dieser Zweifel lässt uns fragen, warum wir und die Welt so unvollkommen zu sein scheinen, so voller Angst und Leiden, wenn unser tiefer Glaube uns doch sagt, dass in Wahrheit das Entgegengesetzte zutrifft. Das ist ein Zweifel, der uns keine Ruhe lässt. Es ist, als wüssten wir sehr genau, dass wir Millionäre sind und fänden uns doch unerklärlicherweise in schrecklicher Not, ohne einen Pfennig in der Tasche. Die Stärke des Zweifels steht also im Verhältnis zur Stärke des Glaubens. Ja, unser deutsches Wort Zweifel ist keine ideale Übersetzung von diesem Gidan. Diesem haftet nicht diese Skepsis an, die sich mit dem Wort Zweifel für uns verbindet. Es ist, ja, darin ein Element, also in diesem japanischen Ausdruck, ein Element der tiefen Verwunderung. Wie kann das denn bloß sein? Aber nicht diese intellektuelle scharfe Skepsis. Darum handelt es sich also nicht. Also natürlich ist es klar, dass dieser Zweifel sich erst dann erhebt, wenn wir zu diesem Glauben gekommen sind. Wir haben keinen Zweifel, dass die Welt im Grunde vollkommen ist. Und dann gehen wir auf die Straße und sehen all den Trouble und lesen die Plakate und so weiter. Und dann kommt uns das alles gar nicht vollkommen vor. So. Und in uns entsteht ein Druck zwischen Glaube und Zweifel. Und nun geht es hier weiter. Diese Geistesverfassung kann ich, also diesen Zweifel, durch ein einfaches Beispiel veranschaulichen. Stellen Sie sich einen Mann vor, der da sitzt und raucht und plötzlich merkt, dass die Pfeife, die er noch einen Augenblick zuvor in der Hand gehalten hat, verschwunden ist. Er beginnt danach zu suchen in der völligen Gewissheit, dass er die Pfeife finden wird. Sie war vor einem Augenblick noch da. Niemand war in der Nähe. Sie kann nicht verschwunden sein. Je länger seine vergebliche Suche dauert, desto größer werden seine Energie und Entschlossenheit, mit der er alles danach absucht. Also ich glaube, das hat jeder von uns schon erlebt. Ich hatte reichlich Gelegenheit in meinem Leben, solche verlegten Dinge zu suchen. Und je länger dieser Zettel, dieser wichtige, nicht auftaucht, desto intensiver sucht man natürlich. Unser Druck, der dahinter steht, wird immer größer und unsere Entschlossenheit, dieses vertragte Ding nur endlich zu finden, wird immer energischer. So. Also Sie sehen, es ist nicht dieser intellektuelle Zweifel, sondern es ist die Verwunderung, das Ding war doch gerade noch da. Ja, wo ist es denn geblieben? Und genau so ist es. Wir wissen, wir sind vollkommen. Ja, aber wo ist denn diese Vollkommenheit gerade hingekommen? Wo ist sie denn? Ja. Also. Und das ist doch ganz klar, dass das in uns einen Druck erzeugt und wir wollen nun wirklich endlich mal wissen, wie es nun wirklich steht. So. Also. Aus diesem Gefühl des Zweifels erwächst also ganz natürlich in der Tat die dritte wesentliche Voraussetzung, feste Entschlossenheit. Dai Funshi. Es ist die überwältigende Entschlossenheit, diesen Zweifel mit aller Energie und aller Kraft unseres Willens zu beheben. Da wir mit jeder Pore unseres Seins an die Wahrheit von Buddhas Lehre glauben, nämlich, dass wir alle mit dem makellosen Bodhigeist begabt sind, haben wir uns entschlossen, die Wirklichkeit dieses Herzgeistes zu entdecken und selber zu erleben. Oder wenn wir im Christentum dafür einsetzen, wir sind also vollkommen überzeugt, dass wir Kinder Gottes sind, dann ist das natürlich, erzeugt das natürlich den gleichen Zweifel. Ne? Denn so, wenn man sich da so sieht, dann sieht das alles gar nicht so wirklich aus. Und sie begegnen irgendwo auf der Straße irgendeinem total Besoffenen, der da vor sich hin türkelt und kotzt. Dann werden sie sich fragen, wie ist denn das nun hier mit der Gotteskindschaft? Ne? Ja, das alles ist Oberfläche. Wir wollen die Tiefe. Ne? Nicht umsonst auch heißt es immer wieder, jeder Mensch, dem du begegnest, ist Christus. Ne? Ja. Als ich in, wo war das, in Kalkutta, in dem Krankenhaus der Mutter Teresa war, da steht auch, natürlich auf Englisch, an der Badestube, jeder Kranke ist Christus. Dort, wo die, die man auf der Straße gefunden hat, überhaupt erstmal gewaschen und gebadet werden, wie sie dann auf die Betten gelegt werden. Ja, also Sie sehen, das gibt es genauso in unserer Kultur. Das heißt nicht nur im tiefsten jeder ist Buddha, sondern auch jeder ist Christus. Nur ach, wie sehr haben wir das uns verdeckt. Ja, und wie sehr verdecken wir es uns weiterhin. So, also, wie ist denn das nun? Und aus diesem kommt diese Entschlossenheit, Dai Funchi, große Entschlossenheit. So, ich lese weiter. Vor kurzem fragte mich jemand, der völlig missverstanden hatte, was für einen Geisteszustand diese drei wesentlichen Voraussetzungen erfordern. Handelt es sich bei dem Glauben, dass wir Buddhas sind, um mehr, als dass wir es einfach als Tatsache hinnehmen, dass die Welt vollkommen ist, so wie sie ist, dass der Weidenbaum eben grün, die Nelke rot ist? Der Trugschluss hierbei ist augenscheinlich. Wenn wir nicht die Frage stellen, warum es Habgier und Hader gibt, warum der gewöhnliche Mensch in seiner Handlungsweise alles andere eher als ein Buddha ist, so erhebt sich in uns auch nicht die Entschlusskraft, die offensichtlichen Widersprüche zwischen dem, was wir aufgrund des Glaubens für richtig halten, und dem, was uns als dessen glattes Gegenteil erscheint, zu lösen. Mithin ist unser Sazen seiner wichtigsten Kraftquelle beraubt. Ja, bloßes Annehmen, naja, das haben wir verstanden, so ist es eben, also wenn die das sagen, dann können wir uns darauf verlassen, das bringt uns gar nichts. Wir müssen schon zu dieser Erfahrung kommen und dazu sind wir eben hier. Also weiter hier. Ich will nun diese drei wesentlichen Voraussetzungen zu Daijo und Saijo Josen in Beziehung setzen. Zwar finden wir beim Daijo alle drei, aber der Zweifel ist hier am stärksten. Der Hauptansporn zum Satori, denn er gönnt uns keine Ruhe und so erleben wir Satori und die Lösung dieses Zweifels schneller mit Daijo-Zen. Beim Saijo-Zen andererseits ist das Glaubenselement am stärksten. Uns ficht hier kein so grundsätzlicher Zweifel der erwähnten Art an. Und so werden wir auch nicht dazu getrieben, uns davon zu befreien. Beim Saijo-Jo, das, wie Sie sich erinnern werden, die reinste Form des Sazen ist, gibt es im Unterschied zum Daijo-Zen kein begieriges Streben nach Erleuchtung. Ich möchte Ihnen nur noch einmal sagen, das klingt hier so, als wenn alle, die Daijo-Zen üben, nun begierig nach Erleuchtung strebten. Also um Himmels Willen, wie oft hat Kōen Rushi betont, wenn sie auf dem Kissen sitzen, dürfen sie nicht Kensho denken, sie dürfen nicht einmal Ke denken. Ja, überhaupt ohne Absicht sitzen, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Natürlich haben wir ein Ziel, sonst wären wir ja gar nicht hier, sonst würden wir uns auch alle nicht diese Strapazen antun. Aber wenn wir sitzen, ist da nichts als unsere Übung und nur das, ohne irgendeine Absicht, dieses oder jenes zu erleben. Das wird zu schlimmsten Barrieren. Ich kann Sie nicht genügend davor warnen. Sehr oft kommt jemand und sagt, es rührt sich nichts, es ist alles gleich. Naja, wunderbar, so ist es ja recht. Alles entwickelt sich in Sprüngen für unsere Wahrnehmung, auch in der Natur. Lange Zeiten, da geschieht anscheinend gar nichts. Und dann, schupp, hat sich etwas geändert. Ja. So ist das. Denn das, was sich da vorbereitet, das sehen wir nicht. Das ist gleichsam wie Keime, die in der Erde sich langsam entwickeln. Erst in dem Moment, und das ist ein Moment, da die Spitze aus dem Boden kommt, sehen wir, aha. So. Die Spitze ist entweder im Boden oder sie ist draußen. Sie ist nicht also langsam draußen. Sowas ist Unsinn. Also, bloß nicht etwas erleben wollen. Bloß nicht. Es ist menschlich sehr verständlich. Und natürlich ist das auch ein Antrieb. Aber vergessen Sie es. Ja, das Baby, das da mit seiner Kugel über seinem Bettchen spielt, das ist vollkommen versunken da rein. Das ist alles. Also, bei diesem Sazen, also Saijo Jozen, nämlich Shikantaza, findet ein natürlicher Reifeprozess statt, der in der Erleuchtung seinen Höhepunkt erreicht. Dabei ist Saijojo von allen Zen-Arten die schwierigste und erfordert entschlossenes und hingebungsvolles Sazen. Und aus diesem Grunde, weil es die weitaus schwierigste ist, kommt sie für uns gar nicht in Betracht. Wer zu tiefen Erfahrungen gekommen ist, der kann also Shikantaza sitzen, wie es alle Buddhas taten. Aber wir übrigen brauchen einen Halt an irgendeine Übung, zum Beispiel an Mu oder an der Atemzählung oder an sonst einem Chor oder was auch immer. Also, obgleich wir hier Daijo-Zen üben, fällt alles begierige Streben weg. Es ist unser Augenmerk auf die allmähliche Umwandlung unserer ganzen Person, unseres Bewusstseins gerichtet. Und vielleicht fällt irgendwann ein reifer Apfel vom Baum. Das geht uns gar nichts an in gewisser Weise. Sri Ramana Maharshi sagt da, nicht nach Früchten ausschauen. Das gilt natürlich auch für unseren Alltag. Wir machen unser Zeug so gut wir können. Aber Erfolg oder Misserfolg gehen uns überhaupt nichts an. Mal haben wir einen Erfolg, okay. Mal geht alles schief, okay. Das ist in Ordnung. So ist das. Es sind Fakten ohne Eigenschaft. Von Moment zu Moment ein Faktum schiefgegangen. Ja, wir sind ja schon jetzt beschäftigt. Können wir uns darum kümmern? Nein. Es ist gut gegangen. Wir Menschen gratulieren es. Es ist ja vorbei. Was machen wir denn jetzt? So. Wenn wir so leben, auch ohne tiefe Erleuchtung, sind wir schon einen ganz schönen Packen an Lasten los. Wenn uns das gelingt, das ist schon sehr, sehr viel. Und wenn uns Sazen dazu verhilft, ist schon enorm viel gewonnen. So. Ich glaube, das ist für heute alles. Wir werden dann im nächsten Jahr mit dem nächsten Kapitel weiter fortfahren. So.